Diese Folge wird präsentiert von
Konto, eurem Partner für ein All-in-One-Geschäftskonto für Startups.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der mein Kollege Jan Thomas Expertinnen und Experten der Venture Capital Szene einlädt und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits spricht und sie analysiert. Heute ist zu Gast Peter Specht, Partner bei Creandum. Und sie sprechen über das Payment-Startup SumUp, das in schwierigen Zeiten eine riesige Finanzierungsrunde über 600 Millionen Euro erhalten hat und damit seine Bewertung auf 8 Milliarden Euro hochschraubt. Kerngeschäft von SumUp ist der Verkauf mobiler Lesegeräte für das bargeldlose Bezahlen, vor allem bei kleinen Unternehmen wie Cafés, Taxifahrer, Restaurants und Einzelhändler. Außerdem geht es um Geely und Volvo Cars. Die haben ihr Elektroauto-Startup Polestar via SPAC an die Börse gebracht und die geschätzte Marktkapitalisierung des fusionierten Unternehmens liegt nach der Börsennotierung bei rund 20 Milliarden US-Dollar. So viel nur vorneweg. Wir haben noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann geht es los. Am Mikro war für euch wieder Levent Kellele und gleich geht's weiter mit Jan Thomas und Peter Specht. Viel Spaß!
Werbung.
Diese Folge wird präsentiert von Zefdesk, der Buchhaltungssoftware für Selbstständige und Kleinunternehmer. Mit Zefdesk erledigst du deine Buchhaltung einfach und schnell. Konzentriere dich auf dein Business und automatisiere deine Prozesse mit der digitalen Buchhaltungssoftware. Behalte deine Finanzen stets im Blick und konzentriere dich mehr auf deine Kunden. Denn mit Zefdesk bleibt mehr Zeit für das, was wirklich wichtig ist. Du und dein Traum. Sichere dir jetzt 100% Rabatt auf die ersten 6 Monate auf www.zefdesk.de/startupinsider.
Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Sehr schön. Ich freue mich wie immer. Peter Specht ist hier von Creandum. Hallo Peter.
Jan, schön wieder dabei zu sein und dich zu sprechen.
Ganz großartig. Tolle Themen hast du mitgebracht. Freue ich mich sehr drauf. Aber ich würde sagen, wir fangen an mit ein paar Sätzen zu euch, oder?
Immer gerne. Peter von Creandum. Creandum ist ein Early-Stage-Investor. Wir machen Seed und Series A mit Offices in London, Berlin, Stockholm und San Francisco. Sowohl B2B und B2C-Themen. Companies wie Spotify, Klarna, Trade Republic, Taxfix und viele mehr. Und freuen uns immer, Gründer in der Early-Stage kennenzulernen.
Cool. Jetzt machen wir einen ganz harten Sprung in die gar nicht mehr so Early Stage, denn wir haben es eigentlich heute mit zwei sehr späten Themen zu tun, aber das erste, mit dem wir anfangen, ist, glaube ich, so ja fast schon am Ende der Entwicklung eines Startups, ne?
Absolut. Und zwar geht es um Polestar. Das ist ein Elektroauto-Hersteller oder Elektroauto-Startup auch in einer gewissen Weise, die angekündigt haben, dass sie wie ein SPAC an die Börse gehen. Und habe ich mitgebracht, weil es, glaube ich, im Sinne der Tech-Diskussion um Tesla und vieles, was man aktuell über EVs liest, glaube ich, ein sehr interessanter Case ist. Und auch im Sinne des aktuellen Exits-Markts auch sehr spannend ist, dass sie aktuell einen SPAC machen und wirklich an die Börse gehen, wo das Klima für SPACs ja aktuell eher sehr kritisch ist, um es mal milder auszudrücken. Aber vielleicht ein bisschen Hintergrund noch zur Company. Polestar ist ein Elektroauto-Startup, gegründet von Geely und Volvo Cars. Und die werden jetzt per SPAC am Freitag an Nasdaq in die Börse gelistet werden. Es bedarf noch sozusagen der finalen Zustimmung der Polestar-Aktionäre, die heute geschehen wird. Und der SPAC soll via Gores Guggenheim Inc. laufen. Das ist eine Zweckgesellschaft eben für die Akquisition. Und für die Hörer, die nicht so familiär sind mit SPACs, ein SPAC ist ein Special Purpose Acquisition Company, eine sogenannte Mantelgesellschaft, die zunächst über einen Börsengang Geld bei Investoren einsammelt, um später ein anderes Unternehmen zu kaufen und übernehmen und somit an die Börse zu bringen. Und eine Absichtserklärung wurde bereits letztes Jahr unterzeichnet, die Polestar auf 20 Milliarden bewertete. Und jetzt soll die Transaktion einen Bruttoerlös von mindestens 850 Millionen US-Dollar einbringen, was auf jeden Fall eine gute Stange Geld ist und eine spannende Markt, das jetzt tatsächlich an Perspec an die Börse zu bringen.
Jetzt habe ich gerade mitgeschrieben, also Timing ist sehr interessant, aber ich finde auch, dass sie Perspec an die Börse gehen, ist doch auch eigentlich bei so einem Unternehmen relativ seltsam, oder?
Ja und nein. Ich glaube, in dem Bereich hast du Mobility-Hardware-Startup oder Electric-Vehicle-Startup auch einige, die es schon gemacht haben. Ich denke jetzt zum Beispiel an Lilium, ist jetzt keine fliegenden Autos, aber fliegende Vertical Takeoff and Landing Flugvehikel. Und damit, ich glaube, in dem Marktumfeld auch schon etwas, was wir jetzt ein paar Mal gesehen hatten.
Also vielleicht könntest du noch mal kurz deinen Blick auf Spec sagen, weil ich hätte jetzt gedacht, ein Spec ist immer so der kleine IPO, der nicht so schöne IPO. Man möchte doch eigentlich irgendwie an der Wall Street stehen und die Glocke läuten und dann irgendwie sich auch feiern lassen. Und ein Spec ist ja so durch die Hintertür irgendwie, ne?
Absolut. Dann das ist quasi der schnelle Weg, quasi durch diese Übernahme von der Mantelgesellschaft dann an die Börse zu gehen. Und vielleicht, bevor wir nochmal über Polster sprechen, ein paar generelle Spec-Statistiken, warum Spec zum einen an wahnsinnige Popularität in den letzten beiden Jahren gewonnen hatte und wie das jetzt auch dann rasant abgestürzt ist. Also in 2021 gab es 600 Specs in den USA. Das ist mehr als doppelt so viele wie 2020. Es gab 35 in Europa, also es ist schon sehr US-lastig auch gewesen. Aber der Trend hat extrem stark nachgelassen und jetzt in 2022 gab es bislang nur 10% der Specs in Europa, im Jahr davor gab. Und auch die Performance von Specs ist sehr fragwürdig. Es sind ja dann börsengelistete Companies, wo man den Sharepreis ganz normal verfolgen kann. Und ich hatte jetzt mal ein paar Statistiken für April nachgeguckt, wo es eine Analyse war, dass im April die Specs on average 43% an Wert verloren haben. Und wenn man jetzt aktuelle Marktumfeld anguckt, ist es ganz gut sein, dass auch deutlich noch mehr ist, weil der Markt ja in den letzten paar Monaten noch weiter runtergegangen ist. Und auch jetzt im konkreten Beispiel von Mobility, zum Beispiel Lilium, was ja ein prominenter Börsengang war, über Spec war, über den wir gesprochen hatten. Die sind für knapp 9,90 Euro, glaube ich, an die Börse gegangen und jetzt sind sie nur noch etwas weniger als 3 Euro wert. Und was jetzt eine Bewertung von 750 Millionen nur noch entspricht, was vorher eben ein paar Milliarden waren. Und das ist natürlich sehr heavy und tut der Spec-Branche nicht gut. Das hat natürlich viele Makrogründe auch, wie sich die aktuelle Börsenlage ist. Aber die ursprünglich schnelleren Gründe für einen Spec, wie ein schnellerer Prozess im Public zu gehen, weniger Volatilität als im IPO-Prozess und einfach schneller Zugang zu Kapital, die geraten dann jetzt auch, glaube ich, ein bisschen in den Hintergrund und man fokussiert sich, glaube ich, eher auf die Kritik an Specs, ob das Unternehmen sind, die wirklich schon ready sind, an die Börse zu gehen, ob das wirklich die richtige Art und Weise ist, einen Shortcut hier zu nehmen, auch bei regulatorischen Prozessen im IPO-Prozess, die übersprungen werden und ob das die richtige Stage ist, wirklich auch eine Company schon an die Börse zu bringen. Und deshalb bin ich sehr gespannt, was bei Polestar sich jetzt dann auch in den nächsten Wochen an der Entwicklung tut.
Also die sind ja in einem gehypten Marktumfeld noch unterwegs, ne? Also wenn man so Tesla oder Beyond Your Dream oder so, wie sie heißen, dann Bit sich anguckt, das ist ja schon so ein sehr angesagter Markt, ne? Aber ich wollte mal kurz, weil du gerade sagtest, ob ein Unternehmen ready ist, an die Börse zu gehen. Ich hatte jetzt bei Specs immer wieder gehört, hier von Investoren, aber auch von Leuten, die Specs gemacht haben, das wäre eigentlich fast wie eine Finanzierungsrunde. Also man hat das gar nicht mehr so richtig als Börsengang, so als Endziel von einem Startup gesehen, sondern eher als eine Zwischenrunde, weil es halt eben so leicht war, ne?
Absolut. Und die Geldmengen, die dadurch eingenommen werden, waren insbesondere im letzten Jahr auch extrem hoch und groß. Und dafür war das damals mal zu einer sehr attraktiven Bewertung, sehr viel Geld einsammeln, wurde eben als attraktive Art der Finanzierung gesehen. Wohingegen man aber dann, wenn man an der Börse ist, natürlich auch viele Auflagen zu erfüllen hat, für die man auch ready sein sollte, weil ansonsten ist es schwierig.
Und du hast gesagt, es war sehr US-lastig, aber wir haben ja eben, und ich glaube, das war auch eine Befürchtung von vielen, wir haben ja auch viele deutsche Unternehmen, also Lilium, aber auch Sono Motors ist auch in USA per Spec an die Börse gegangen. Das war, glaube ich, auch mehr so eine Befürchtung, dass plötzlich dadurch eigentlich gute Companies gar nicht mehr in Europa an die Börsen kommen, ne?
da stimme ich dir zu 100% zu und hat man ja auch, glaube ich, eine Dynamik dort gesehen. Aber was vielleicht auch interessant ist, ist nochmal zu erwähnen eigentlich den Hintergrund von Polestar, dass das dass Polestar eigentlich 2017 von Volvo und Geely gegründet wurde. Und Geely ist ein chinesischer Autobauer, dem auch Volvo gehört. Und ich glaube, mit der Konstellation ist auch nochmal sehr interessant, dass quasi so ein Corporate Startup zu so einem, ich sag mal, großen Mobility-Projekt geworden oder erfolgreichen Mobility-Projekt geworden ist, das jetzt eben an der Spec an die Börse geht. Finde ich auch eine sehr interessante Konstellation, weil es häufig ja auch sehr viele klassische Venture-Unternehmen auch waren, die per Spec an die Börse gegangen sind.
Mhm. Gehen Sie eigentlich in den USA an die Börse? Nee.
Im Nasdaq, ja.
Nasdaq, ja. Nee, ich frage nur, was ja eigentlich, also Volvo ja auch ein rein chinesisches Unternehmen eigentlich ist, ne?
Die befinden sich zu 100% im Besitz von Geely, ja. Und vielleicht sozusagen, was braucht man, um da aktuell an die Börse zu gehen? Ich glaube, 10.000 Fahrzeuge ist das, was Polestar aktuell verkauft. Im letzten Jahr und dieses Jahr verkaufen sie 50.000 Autos und nächstes Jahr über 100.000. Also ist schon sehr, sehr spannender Growth und über 100% Wachstum oder letztes Jahr 400-500% Wachstum, im nächsten Jahr über 100% Wachstum. Also auf jeden Fall zwar nur der kleine Bruder von Tesla, aber auf einem sehr guten Absatzweg.
Im Mobility-Bereich seid ihr, na doch, ihr habt ja Vai, habt ihr ja, ne? Genau. Ich wollte gerade sagen, da macht ihr nicht viel, aber Vai zumindest kenne ich ja von euch.
Doch, da haben wir ein paar Sachen gemacht. Vai kennst du, aus Berlin, dann Voi, die Scooter, die natürlich auch viele kennen.
Ja.
Cake, was kein elektrisches Auto, aber ein elektrisches Motorbike ist. Und noch ein paar andere Themen. Aber da haben wir schon auch Sachen gemacht. Und dann gibt es noch so ein paar angrenzende Sachen, wie zum Beispiel Twice aus München, die jetzt Battery-Software für viel auch für den Electric Vehicle-Bereich als Kundengruppe machen. Oder den Fleet-Bereich, also ein paar angrenzende Themen noch auch.
Und dann nehme ich mal die Brücke. Wie sieht es im Fintech-Bereich bei euch aus?
Fintech-Bereich ist auf jeden Fall eine Sache, wo wir, glaube ich, sehr viel machen. Und eigentlich auch über alles hinweg, Consumer, SMI und Infrastrukturthemen. Und ja, vielleicht um die Brücke zu schlagen, weil Fintech so ein spannender Bereich ist, wo es aber auch in den letzten Monaten, glaube ich, eine Korrektur gegeben hat. Hier mal eine sehr gute News, und zwar geht es um SumUp. Und SumUp hat eine neue Runde geraced, $624 Millionen bei einer 8,5 Milliarden Valuation. Und für die, die SumUp nicht kennen, SumUp bietet kleinen Unternehmen von jeder Größe die Möglichkeit an, bargeldlos Zahlungen anzunehmen. Oder vielleicht, einfach gesagt, wenn ihr im Taxi sitzt oder einkaufen seid und dieses kleine Zahlungsterminal, wo man einmal seine Kreditkarte dagegen hält. Das ist häufig SumUp in Deutschland. Und neben den Kartenterminals gehören mittlerweile auch Sachen dazu, wie Rechnungen, Rechnungskauf online, Gutscheine, Zahlungslinks. Und fokussieren sich insbesondere auf allerkleinste Händler, also wirklich auf den SMI-Bereich.
Ich fand das super. Wir haben auch heute in der Nachmittagsfolge den Marc Christ, den CFO und Co-Gründer von SumUp zu Gast. Ich fand das super zu sehen, wie die ja wirklich mit einem ganz, ganz spitzen Modell eigentlich in den Markt reingegangen sind und dann jetzt aber angefangen haben, natürlich sich, wie du es gerade gesagt hast, sich komplett auszuweiten. Ne? Und also die Position, in der die sind, ist schon hochspannend, finde ich.
Extrem. Und wenn man zurückguckt, die Journey von damals bis jetzt, ich glaube, SumUp wurde 2012 in Berlin gegründet, also ist jetzt circa 10 Jahre und haben mittlerweile 3.000 Mitarbeiter. Und wie du sagst, mit einer sehr spitzen Value Proposition von Kartenzahlungsterminals, sich jetzt auch ausgeweitet in sogar auch in Richtung Business Banking, Geschäftsgirokonto, Online-Shop-Builder und eben verschiedene Zahlungsarten wie Rechnung, Zahlungslinks und Gutscheine und haben damit über 4 Millionen Kunden in 35 Märkten. Und auch noch ein Wachstum bei der Größe von 60% jährlich, wie sie bekannt gegeben haben. Und damit eine sehr beeindruckende Entwicklung noch at Scale. Vielleicht auch noch erwähnenswert, dass die Runde eben von Bain Capital und BlackRock angeführt wurde. Also auch zwei sehr renommierte Growth-Investoren. Und aus meiner Meinung nach ein ja, ein weiterer Proof für das Geschäftsmodell, wo es ja auch schon vor ein paar Jahren einen erfolgreichen Exit mit iSettle gab, was an PayPal verkauft wurde, damals für 2 Milliarden. Und jetzt aber SumUp mit 8 Milliarden zeigt, was das für ein attraktiver Markt ist und starke Value Proposition.
Das mit iSettle und PayPal habe ich gar nicht so mitbekommen. Ich habe gar keinen Blick darauf, dass PayPal überhaupt was im Offline-Bereich überhaupt sich da positioniert. Aber jetzt hier finde ich wirklich, muss ich sagen, also SumUp war die ganze Zeit sehr, sehr ruhig. Ne? Die haben auch die letzte Runde, ist glaube ich 5, 6 Jahre her. Man hat die überhaupt nicht so wahrgenommen. Die arbeiten im Stillen vor sich hin und haben einfach fantastische Zahlen abgeliefert. Ich frage mich, was die überhaupt jetzt noch aufhalten kann.
Ja, ich glaube, da musst du am besten mit Marc drüber sprechen, oder vielleicht hast du ja mit ihm drüber gesprochen. Aber auf jeden Fall merkt man, dass wenn Startups solche Category-Leading-Positionen ausbauen, man natürlich wirklich eine Stärke im Markt hat. Und SumUp ist eins der Unternehmen, der richtig großen Fintech-Unternehmen, wie Klarna, wie jetzt SumUp, wie Trade Republic, die wirklich in ihren Nischen Category-Defining Companies sind. Und die haben dann auch sozusagen häufig auch einen noch weiteren Weg nach oben frei. Aber ich bin mal gespannt, was Marc dazu sagt, was sie noch aufhalten kann.
Ja, also ich fand es beeindruckend zu sehen, die haben ja schon 10 Akquisitionen getätigt, das wusste ich auch nicht. Ja. Also wirklich unglaublich aktiv auch an der Front. Und man hat so das Gefühl, die nutzen halt jetzt die Position, die sie haben, diesen Kontakt zu den 4 Millionen Kunden, die bauen sie halt einfach weiter aus und gucken immer mehr. Also er hat von Purpose gesprochen, dass sie denen natürlich helfen wollen, ist ja auch klar, aber zeitgleich bedeutet helfen aus Sicht von einem Startup natürlich auch, dass man dann an der Stelle irgendwie noch weitere Geschäftsmodelle aufmacht. Und ich glaube, die Position ist super von denen.
Und es ist schön zu sehen, dass in dem Fall eben das Startup selber der Konsolidierer war, der im Markt. Also wenn du sagst, ein PayPal hat ein iSettle gekauft, ein SumUp hat selber aufgekauft und auf die Art und Weise, je länger du dann unabhängig selber bist als Unternehmen und selber die M&A-Strategie fährst, wirkt sich das natürlich auf das absolute Outcome-Potenzial. Und was wir hier auch wieder sehen.
Und es gibt natürlich so, ich weiß nicht, ob man es Vorbild nennt oder Inspirationen von Block, also Square aus den USA. Da hat er aber gesagt, der Markt ist so groß, dass man sich da wahrscheinlich extrem lange aus dem Weg gehen kann. Das glaube ich auch, ne?
Das sehe ich genauso. Und vor allem gibt es ja auch wirklich regionale Stärken, wo iSettle und SumUp die beiden Keyplayer in Europa sind und Square wirklich in den USA.
Und vielleicht nochmal, gerade weil du Klarna angesprochen hast, und Klarna war ja jetzt so quasi die Schreckensnachricht, glaube ich, für viele, dass die Bewertung so in den Keller gerutscht ist. Das generelle Klima in der Fintech-Branche, also muss jetzt nicht anhand von euren Unternehmen festmachen, aber wie sieht das aus?
Generell, ich glaube, wenn man den Blick auf die Aktienmärkte wirft, ist es ähnlich wie im SaaS-Bereich, dass insbesondere Fintech und Software as a Service extremst gefallen sind in den Multiples. Und weil wir es jetzt zum Beispiel mal an PayPal, einer der am meisten gehypten Fintech-Unternehmen auch im vergangenen Jahr als Beispiel nimmt, die waren im vergangenen Juni die Aktie mit 300 Dollar bewertet und sind jetzt mittlerweile noch mit 70 Dollar bewertet. Also auch fast 70-80% gefallen. Und diesen Multiple-Verfall wirkt sich dann natürlich auch aus auf die Private Companies, die Growth Startups im Fintech-Bereich und dann natürlich auch auf die Companies im A-B-Bereich, wo die Multiples und damit auch die Bewertung von Fintech-Startups deutlich fallen.
Aber es ist kein Signal, dass man jetzt aufhören sollte, im Fintech-Bereich zu gründen, ne?
Überhaupt nicht. Also die Opportunities sind noch genauso dort. Ist genauso wie im Software-Bereich. Von vielen der schnell wachsenden Software-Companies sind die Multiples in ähnlichen Sphären gefallen. Und ist es genauso ein guter Zeitpunkt, eine Software- oder eine Fintech-Company zu bauen. Und wenn man zum Beispiel ein paar der Companies anguckt, dann wurden die auch zu Krisenzeiten auch gebaut oder gestartet. Und daher ist jetzt genauso ein Zeitpunkt, das immer noch anzugehen. Aber ich glaube, man muss einfach realistisch sein, dass das, was wir in den letzten 24 Monaten an Valuations gesehen haben, sich erstmal so leicht nicht wiederholen wird in dem Bereich, wo es einfach etwas angepasster und normaler zugeht.
Und das ist aber wahrscheinlich auch gesund, ne? Da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Ich glaube, ja.
Peter, dann war das ein toller Ritt durch zwei wirklich tolle Themen, finde ich. Danke, dass du da warst. Haben wir was Wichtiges vergessen?
Passt von meiner Seite, Jan. Vielen Dank dir.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
Vielen Dank an Jan Thomas und Peter Specht für das Gespräch. Falls euch die Infos über SumUp interessieren, habe ich gute Nachrichten für euch. In der Mittagsausgabe haben wir Marc-Alexander Christ, Co-Founder und CFO von SumUp, bei uns zu Gast und sprechen mit ihm nochmal genauer über das Unternehmen selbst und die rasante Expansion des Unternehmens in den letzten Jahren. Damit endet erst einmal die Vormittagsausgabe von Startup Insider Daily. Ich wünsche euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen.
Diese Folge wurde präsentiert von
Konto, eurem Partner für ein All-in-One-Geschäftskonto für Startups. Konto hilft Gründerinnen und Gründern in nur 72 Stunden für das Handelsregister bereit zu sein. Teste Konto 3 Monate kostenlos mit dem Code StartupInsider. Mehr Infos gibt es unter konto.de. Konto schreibt sich übrigens Q-O-N-T-O.